nämlich Gott wirbt um dich. Heute habe ich einen etwas schwierigen Text. Wir sehen ihn jetzt da, sehen wir ihn gerade. Und zwar ist es etwas schwierig, nicht inhaltlich finde ich, sondern halt ein altes Deutsch. Oh, es wird auf dem Stick sein, gell? Jeremia 31, 18 bis 22. Genau, es kommt. Schwierig, weil viele von uns das alte Deutsch nicht mehr so gewöhnt sind, aber ich muss manchmal einfach ein bisschen wohl sein mit diesen Texten, oder ich finde, es ist manchmal schon ein bisschen, je nach Übersetzung, nicht ganz das, was eigentlich eben vielleicht auch gemeint ist oder was man daraus schöpfen könnte. Ihr seht den Text da. Ist jemand angewiesen darauf, dass ich Hochdeutsch spreche? Zuerst noch. Gut. Deutlich habe ich Ephraim wehklagen hören. Du hast mich gezüchtigt und ich wurde gezüchtigt wie ein nicht ans Joch gewöhntes Kalb. Lass mich umkehren, dass ich umkehre. Denn du, Herr, bist mein Gott. Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue und nachdem ich zur Erkenntnis gelangt bin, schlage ich mir auf die Hüften. Ich schäme mich und bin auch zu Schanden geworden, denn ich trage die Schmach meiner Jugend. Ist mir Ephraim ein teurer Sohn oder ein Kind, an dem ich Freude habe? Denn so oft ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Innerstes erregt um ihn. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Richte dir Wegweiser auf, setze dir Wegzeichen, richte dein Herz auf die Straße, auf den Weg, den du gegangen bist. Kehre um, Jungfrau Israel, kehre um in diese deine Städte. Also das gibt Theologen Futter für manche Predigt. Aber ich mache nur eine. Habt ihr also noch Glück gehabt. Der Zusammenhang, Schockzustand. Ein Teil der Nation ist gefangen weggeführt worden. Nämlich das, was wir hier als Ephraim bezeichnet haben. Das Nordreich Israel ist gefangen weggeführt worden in ein fremdes Land. Ganze Städte sind entvölkert. Und vor allem hat man es ja auf die perfide Art und Weise gemacht. Man hat nämlich Kind mitgenommen. Nicht von den Armen, sondern sagen wir, von der Mittelschicht, von den Bildeten. Vor allem Kind und Jugend und die Intelligenz vom Land. Inklusive, könnte man ja die vielleicht ausnehmen, aber die sind auch so inklusive, Beamte, alle Leute, die Einfluss hatten und etwas zu sagen hatten. Jetzt stell dir vor, in der Schweiz würde man so etwas machen. Nichts würde mehr funktionieren. Nicht nur, weil man die Intelligenz ja fortnimmt, sondern einfach, weil alle Leute, die irgendeine Schaltfunktion haben im Land, das Büro ist nicht mehr besetzt, du bekommst dein Geld nicht mehr, die AHV wird nicht ausgezahlt, der Lohn wird nicht ausgezahlt, deine Kinder sind fort, du weißt nicht woher, also die Richtung vielleicht schon, aber du weißt nicht, wie es ihnen geht, du hast kein Nattel, du kannst dich nicht verständigen. Stell dir vor, was da für ein Leid über Nationen kommt. Das ist etwas, das im Fall nicht ausgestorben ist. In Teilen der Welt wird so oder ähnlich auch heute verfahren. Im Kommunismus hat man diese Methode auch gebraucht. Man hat Völker entwurzelt, hat sie verpflanzt und es hat wirklich ein grosses Wehklagen eingesetzt. Man hat so den Willen der Leute teilweise gebrochen. Und das ist der Zustand, wo der Jeremia so in die Situation hinein, quasi wie das Wort hineingibt. In ein unorganisiertes, sich selber überlassenes Volk. Was mich interessiert heute Morgen, ist eigentlich der Vers 18, wo da so heisst, ganz interessant, lass mich umkehren, dass ich umkehre, denn du, Herr, bist mein Gott. finde das eine interessante Redewendung. Der Luther schreibt, bekehre mich, so will ich mich von dir bekehren lassen. Hat ein bisschen anderen Einschlag, aber es geht auch ums Gleiche. Also Ephraim als Teil vom Volk Israel, vom auserwählten Volk, ist eigentlich gespalten, entführt, verschleppt worden. Und der ganze Abschnitt könnte man eigentlich auch zusammenfassen, das ist so ein Gespräch von der Volkesstimme, wenn es das gibt, vor Volksseele mit Gott bzw. umgekehrt. Gott redet mit Volksstimme oder mit Volksseele. Und das finde ich noch einen interessanten Gedanke. Lass mich umkehren, dass ich umkehre, denn du, Herr, bist mein Gott. Und heute geht es ja um einen eidgenössischen Dank-, Buß- und Betttag. Der staatlich verordnete Viertag. Interessant ist ja, dass da Buß drinnen enthalten ist. Und interessant finde ich, dass Politiker uns daran erinnern, dass das alles ein Päckchen ist. Danke, Buß und Gebet ist ein Päckchen. Es gehört zusammen. Man kann schon das eine mehr betonen als das andere, aber dann hinkt es irgendwie. Das ist dann wie ein Stuhl, der drei Beine hat. Und wenn eins kürzer ist, dann gagelt es einfach. Buß ist so in unseren Ohren natürlich jetzt. Jetzt habt ihr wahrscheinlich das Gefühl, ich lade dich da zur Bußbank ein und jetzt gehört ihr so richtig ein oben runter. Das ist so ein Eindruck, oder? Wo wir haben, weil Buß bei uns so negativ besetzt ist. Also, das heisst, du musst eine Strafe begleichen, du musst öffentlich bekennen vielleicht, du musst Sühne leisten, Wiedergutmachung. Das ist recht mehr so negativ. Und Buß hat auch den Aspekt vom etwas Wiedergutmachen und vom Umkehren. Das ist tatsächlich so. Aber es ist eigentlich nur ein kleiner Teil. Im Laufe der Zeit hat man das neutestamentliche Wort für Buß, das eigentlich Metanoia ist, bedeutet eine Änderung vom Sinn, vom Denken. Kommt auch vor im Römerbrief zum Beispiel, ändert euch durch Wandlung eures Denkens. Römer 12, 1. Und das ist der wahre Gottesdienst. Und in der Kirchengeschichte hat sich das so ein bisschen verändert. Aus dem Metanoia hat man eine lateinische Übersetzung gemacht und hat das Wort gebraucht. Oh, ich tue noch jetzt nicht plagen mit dem. Ich kann euch sagen, wenn ich es richtig habe, Paenitentia. Und das ist so ein bisschen Reue und Buß, hat man aus dem nachher sehr ein bisschen unzutreffend eigentlich das Gewicht auf Strafe gelegt. Ich habe das noch interessant gefunden. Einfach, wie man sieht, im Laufe der Geschichte tut sich auch manches Verständnis immer wieder ein bisschen wandeln. Und es ist gut, wenn man manchmal so ein bisschen die Sachen wieder anschaut. Und der Martin Luther, der ja die Reformation vorantrieben hat und eingeleitet hat, hat auch in Bezug auf Buß mehr den Schrecken und die Reue, also das Bedauern über das, was war, in den Vordergrund gestellt. Aber auch er hat eigentlich gewusst, dass ein grosser Teil von Buß der Anteil von Besserwerden in sich trägt. Und er hat das natürlich schon auch gelernt und hat gesagt, wenn du Buß tust, dann wird es nachher dann besser. Aber eigentlich wird es schon besser im Buß tun. Also in diesem Wort drinnen, in diesem Vorgang drinnen, ziehst du einen Vorteil und einen Nutzen für dich und dein Leben. Kommen wir zurück zu diesem Text. Volksseele seufzt also, wir sind völlig zerschlagen. Lass mich umkehren, dass ich umkehre. Du kannst wegen mir den Text einfach lassen, dann kann man den ein bisschen anschauen, könnt noch eure eigenen Gedanken dazu machen, das ist okay. Lass mich umkehren, dass ich umkehre. Hier in diesem Zusammenhang wäre das sicher die Bitte, für doch dein Volk, unsere Kinder wieder zurück zu uns. Führ uns wieder zusammen. Es soll sein wie vorher. Das ist ein ganz normaler Wunsch. Und wenn du das machen würdest, dann sind wir ja parat, dir wieder anzuhängen. Führ uns zurück. So wollen wir uns dir wieder zuwenden. Es drückt Reue und Erkenntnis von Schuld, Abfall, Schäme, all das, was wir hier lesen, auch aus. Und was ich jetzt eben spannend finde, ist die Antwort von Gott an die Stimme vom Volk. Er sagt im Vers 20, ist mir Ephraim ein teurer Sohn oder ein Kind, an dem ich Freude habe? Er fragt das rhetorisch, weil er bestätigt es. Schau mal. Suche ich es gerade hier auf der Wand, oder? Jedes Mal, wenn ich etwas gegen mein Volk unternommen habe, auch manchmal mit, ich habe zugelassen, dass sie unten durch haben müssen, ist doch mein Beweggrund das gewesen, was ich jetzt da gerade auf der Zunge habe. Ich muss doch immer wieder an ihn denken. Und darum ist mein Innerstes um ihn erregt oder mein Herz brennt für mein Kind, für den Ephraim, der ein Teil von mir selber ist. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Das ist Gottes Antwort auf das Wehklagen, auf das Seufzen, auf das teilweise eingesehen, wir sind eigentlich auch die Schuld an unserem Zustand. Das kommt ja da zum Ausdruck. Wenn du uns hilfst, dass wir wieder zurückkommen in diesen Zustand, dann wollen wir den auch wieder, weil wir merken, uns fehlt da etwas. Und Gott sagt, mein Herz brennt. Weisst, es ist nicht ging so gelaufen, wie ich mir es vorgestellt habe. Aber ich habe nie aufgehört, dich gern zu haben. Und das ist doch schon mal etwas ganz Erstaunliches. Also, unsere eigenen Kinder, manchmal haben wir auch mal eine Strafe, eine Sanktion müssen aussprechen. Die war manchmal harmlos gewesen und manchmal hat es halt ein bisschen weh da. Aber ich glaube, wir haben es immer so gemacht, hoffe ich doch, dass das Kind nicht an unserer Liebe zweifelt hat. Bei uns Menschen, in der Beziehung zu Gott, ist es manchmal ein bisschen komplizierter, weil wir Gott eben nicht sehen. Und vielleicht seine Stimme nicht so ganz genau hören oder ging verstehen, wie er uns führt. Und dann haben wir dann manchmal so innerlich ein bisschen Groll, den wir mittragen mit uns. Und Gott schaut über das hinweg. Er sagt, wenn ich dich anschaue, der brennt mein Herz. Ich kann nicht anders, als mich über dich zu erbarmen. Was für eine Antwort auf meinen Zustand, wenn ich denke, wie soll ich vor Gott treten, dann ging es mir wie ein Petrus, der sagt, Herr, geh weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. So wäre wahrscheinlich meine Antwort. Und Gott sagt, ich habe dich gern. Ich bin der, der die Ursache ist, dass du da bist. Ich habe Freude an dir. Auch wenn du Ephraim heisst und so viel gemacht hast, was gegen mich läuft. Das könnt ihr in den Büchern im Alten Testament nachlesen. Hochinteressante Sachen, wo wir viel lernen können. Ich habe dagegen gehalten, wenn du falsche Wege gegangen bist. Aber in all dem habe ich dich nie vergessen. Mein Herz ist voll Liebe. Ich muss Erbarmen haben mit dir. Das ist ein Bekenntnis von Gott an sein Volk. Am heutigen Dank-, Buß- und Betttag oder eben Bußtag, würde ich jetzt mal sagen, darf ich mir das vor Augen halten. Übrigens, an jedem Tag soll Buß, Dank- und Betttag sein. Das wäre die richtige Haltung. Weil Gott hat mich gern. Gott hat dich gern. Hey, egal wie du bist, wie du dich fühlst, so wie du bist, bist du angenommen. Sein Herz entbrannt in Liebe für dich. In deinem Zustand, in deiner Würdig oder Unwürdigkeit, egal, ob du jetzt gerade etwas hinter dir hast, wo du musst sagen, oh, wenn ich jetzt vor Gott müsste treten, dann ginge das gar nicht. Sein Herz brennt in Liebe für dich. Das ist der Anfang von Buß. Der einzige Sinn was Sinn eben macht, Buße zu tun. Nicht um mich selber zu strafen und nachher meinen, ja, wenn es dann genug blutig ist, dann ist der Gott vielleicht mal gnädig. Sondern weil er möchte, mich in seine Gegenwart zurücknehmen. Das ist sein Herz. Und um das geht es bei Buße. Darum ist Gottes Antwort an die Volksseele auch der Ruf für heute. Es deckt sich ganz auch mit dem, jetzt haben wir vom latinischen und vorher vom griechischen Begriff für Buße, mit dem hebräischen, älteren Begriff für das Ganze, wo ein paar Punkte drinnen sind. Nämlich die Umkehr zu Jahwe Gott, dem Schöpfer, am Allwissenden, dem, der alles in Gang gesetzt hat, dem, der Ja sagt zu dir als Mensch, dem, der einfach umfassend Gott ist. Eine Umkehr zu ihm, das ist der erste Teil von dieser Buße, logisch. Es ist ein Aufblicken auf Gottes Bundestreue. Immer wenn Gott mit Menschen einen Bund eingegangen ist, das sehen wir exemplarisch beim Abraham, hat er den ersten Schritt gemacht. Manchmal haben Menschen ihr Opfer auch offeriert und haben gesagt, ja, wenn und dann will ich auch. Aber Gott sagt nicht, wenn, dann, sondern er sagt, ich habe dich gern. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Das ist immer so. Gott macht den ersten Schritt und wir dürfen aufschauen auf Gottes Treue, sein Angebot von einem immer wieder erneuerten Bund mit uns, das steht. Und was kann ich machen? Ja sagen. Und in dem Buße eigentlich leben, praktizieren. Es beinhaltet das Vertrauen in Gottes Zusagen, dass das, was er sagt, auch wahr ist. Wir lesen schon in den ersten Sätzen der Bibel, wenn Gott etwas sagt, dann passiert es. Sogar so grosse Sachen wie der Schöpfungsvorgang. Sollte es heute anders sein? Glauben wir heute an einen Gott, der kleiner ist? Ist Jesus gekommen, für uns zu sagen, du musst jetzt einen Haufen mehr Regeln erfüllen, du musst dir Mühe geben, du musst moralisch sauber leben, du darfst nie einen Fehler machen. Und wehe, es passiert dir. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. In sich selber verloren. Nicht vor den Augen der Leute verloren. Wir selber, wir alle, haben Buße in diesem Sinn nötig. Und Jesus als Retter ist gekommen, für uns das Vertrauen wieder zugänglich zu machen. Für den Blick wieder aufzutun. Und das bedeutet auch, sich abkehren von, ich finde das noch schön, nicht segensvollen menschlichen Handlungen. Das ist eine so schöne Umschreibung, habe ich gefunden, die tue ich jetzt zitieren. Alles, was nicht segensvolle menschliche Handlungen sind, ist etwas, was Gott zuwiderläuft. Ja, was ist denn nicht segensvoll? Das ist manchmal schon der Tonfall in meiner Stimme. Nicht segensvoll kann sein, wie ich mit den Leuten umgehen. Die einen habe ich lieber als die anderen. Das ist für die, die vielleicht auf der zweiten Seite sind, nicht immer segensvoll. Nicht segensvoll ist, wenn ich eine Schublade auftue und denke, aha, das ist eine Lutti, die passt mir nicht. Nicht segensvoll ist, wenn ich Leute verurteile, ohne sie zu kennen, ohne mich für ihre Geschichte zu interessieren. Es gibt so viel nicht segensvolles, da könnten wir ewig aufzählen. Und wir sind ja so Menschen, die immer etwas Negatives suchen. Und Gott hat dem entgegen, schau auf mich, ich habe dich gern, ich habe Geduld mit dir. Wieso sollst du das nicht auch ein bisschen mit den anderen haben? Buße fängt so im Gewissen an, in meinem Inneren. Und das Gewissen, mein Denken, mein ganzer Kern vom Mensch lässt sich von Gott verändern, will ich auf ihn schauen. Will ich zu ihm aufschauen und ihm vertrauen, bewirkt das auch ein neues Verhalten. Eine Umkehr, wie es da heisst, so bildhaft, richte dir Wegweiser auf, setze dir Wegzeichen, richte dein Herz auf die Straße, auf den Weg, den du gegangen bist. Kehre um, Jungfrau Israel, kehre um in diese deine Städte. Der Aufruf von Gott macht dir so Wegpflöcke. Du dich daran erinnern, wo du überall vorbei bist. Entsprechend vielleicht dem Wort vom Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Weil das hilft dir. Uns kommt immer zuerst das Schlechte in Sinn. Was wir nicht können, was nicht gut ist, die Schuhe, die dreckig sind und weiss ich was alles. Und Gott will uns ermutigen, tu den Pflöck machen, schau zurück auf deine Wegstrecke, auch wenn du vielleicht ganz weit weg bist oder dich weit weg fühlst von Gott, und tu dich an denen ermutigen und sag dir, aufgrund von dem Finger in meinen Weg. Finger in meinen Weg zurück in die Chance von Gott, in seine Liebe. Und das Verhalten ist Umkehr und Buße in der Ausführung. Es bewirkt ein Danken, ist auch enthalten im Wort Buße, und es bewirkt, ist auch enthalten im Wort Buße, Gebetsfreude. Logisch, eidgenössische Dank, Buß, Bettag ist ein Päckchen. Über das heraus ist auch enthalten im Wort Buß, in diesem Begriff, fördert es in meinem Leben Mitmenschlichkeit. Dass ich Gnade bekommen habe, heisst für mich, ich darf sie auch gegenüber anderen leben. Wenn ich Barmherzigkeit erfahre von Gott, dann darf ich auch barmherzig sein. Und das ist immer wieder eine Herausforderung, oder? Manchmal im Büro, je nachdem, ein Telefon oder so, gell, Trudi? Wir haben etwas Lustiges erlebt diese Woche, das darf ich jetzt aber nicht teilen. Manchmal muss ich im Kleinen barmherzig sein und manchmal im Grossen. Einfach grosszügig sein mit den anderen. Nicht nur auf die Fehler schauen, sondern auf die Qualität des Mitmenschen. Auf das, was er gut kann. Und das auch erwähnen, einander positiv ermutigen. Das ist auch ein Weg, Buße zu leben und umzusetzen im eigenen Leben. Also, Buße ist nicht Strafe, sondern der Anfang bzw. ein Zurückkommen in der Beziehung zu Gott. Weil er mich lieb hat, weil er Erbarmen hat, weil er sogar sagt, ich muss mir erbarmen, über dich kann gar nicht anders. Und Jesus hat uns das so vorgelebt. Dann lerne ich, dass mein Innerste berührt werden von ihm. Ich lerne, dass ich mich neu verhalten kann. Vorher habe ich es vielleicht auch probiert, wisst ihr, so wie die Neujahrsvorsätze, die einen Tag haben und dann sind sie schon vergessen. Vom Montag an höre ich den Rauchen oder ich höre auf, schlecht reden. Ich könnte euch alles Gute vornehmen. Es gelingt euch nicht, wenn ihr nicht die Buße lebt, die hier eigentlich so schön beschrieben ist. Wenn ihr nicht lebt, dass Gott mit dir Erbarmen hat und du das Erbarmen darfst weitergeben. Sonst bleibt es beim Vorsatz und der Scheiter ist. Glorios oder auch weniger, spielt keine Rolle. Aber es ist nachher so. Aber wenn Gott mich mehr und mehr so erfüllen, zerdringen mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Liebe, erlebe ich erstaunliche Sachen an mir selber. Oftmals gelingt es, dass andere reagieren. Oder vielleicht auch positiv reagieren auf mich. Auf einmal gelingt es, dass sich Sachen verändern, die ich vorher krampfhaft probiert habe. Auf einmal gelingt es, dass ich Dankbarkeit leben und erleben kann. Auch wenn ich vielleicht von Grund auf eher skeptisch und kritisch und negativ denke. Und ich immer gemeint habe, vielleicht als Charakterzug, das gehört zu mir. Und ich habe mir gar nie Gedanken gemacht, die anderen sind blöd. Auch muss ich sicher nicht. Wer Buße lebt, kann dort ein Stück Veränderung erfahren und merkt, wie er ein wertvoller Teil in der Gesellschaft wird. Kritisch sein ist kein Problem, das brauchen wir. Sachen hinterfragen noch so gern. Also mir dürft ihr immer fragen und sagen, das war jetzt ein Seich gewesen, was du hast gesagt, da kann ich gut leben damit. Aber es geht darum, selber parat zu sein, sich zu verändern. Und manchmal haben wir so Sehnsucht, oder? Und denkt, ja, wenn ich den sehe, dann möchte ich also schon etwas anders sein, weil das ist etwas, was mich nervt an mir. Und meistens sieht man es ja im anderen. Du musst dich nicht nerven an dir und schon gar nicht am anderen, sondern schau auf Gott, schau auf Jesus und lass dich von ihm berühren. Gib sie ihm her und er wird da einen Weg gehen mit dir, wo nur er weiss und nur er kann. Und es führt dazu, dass ich barmherzig und mitmenschlich würde. Und zum Schluss habe ich gedacht, der Abschnitt geht eben noch weiter. Ich habe da drinnen ein Stück Humor gefunden, mit zwei Punkten. Ich lese weiter, das ist nicht auf der Folie. So spricht der Herr, nachdem er sagt, kehre um in deine Städte. Wie lange willst du dich hin und her wenden, du abtrünnige Tochter? Denn der Herr hat ein Neues geschaffen auf der Erde. Und jetzt kommt ein Doppelpunkt. Die Frau wird den Mann umgeben. Und ich finde, das ist ein köstlicher Humor eigentlich. Also, das ist jetzt wieder so ein bisschen ein Deutsch, oder? Eigentlich könnte man sagen, die Frau, ihr Interesse wird sein, dass es einem Mann gut geht. Von dem träumen wir ja alle, oder? Aber wisst ihr, ich habe da gelesen in einem Kommentar, das sage ich, die Kultur dann absolut nicht so gewesen. Ich kenne eigentlich keine Kultur, was wirklich so ist. Und es ist ja gleich. Aber ich finde, es ist so ein Stück Humor von Gott. Stell dir vor, Gott kann sogar das schaffen. Hey, Mann, wollt ihr weit am Alten festhalten? Gott schafft es sogar. Die Frage ist, traue ich ihm das zu? Lebe ich aus der Dankbarkeit und glaube ich, dass das geschehen kann. Der Herr hat ein Neues geschaffen auf der Erde, Doppelpunkt, die Frau wird den Mann umgeben. Also, und dann gibt es noch einen Kommentar, den Satz, das hätte schon immer zu ganz viel Kopfzerbrechen geführt, in der Theologie. Das kannst du nicht theologisch erklären. Gut. Dann geht es weiter. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels. Dieses Wort wird man widersprechen im Land Juda und in seinen Städten, wenn ich ihr Geschick wende. Der Herr segne dich, du Weide der Gerechtigkeit, du heiliger Berg. Und Juda und alle seine Städte, das wäre der andere Teil von Israel, werden miteinander darin wohnen, Bauern und die, die mit der Herde umherziehen. Also Gott wird es schaffen, dass einfach durch das Umkehren etwas Neues geschieht. Und die Harmonie, die wir uns sehnen danach. Denn ich habe die erschöpfte Seele reichlich getränkt und jede schmachtende Seele gefüllt. Und jetzt kommt's. Darum heißt es, ich wachte auf und sah umher. Mein Schlaf war mir köstlich gewesen. Amen. Ich hoffe nicht,